Als ich las, was Google mit seiner Suchmaschine vorhat, hat mich das ganz schön umgehauen. Sie nehmen unser Internet weg, sie machen es kaputt, waren meine ersten Gedanken und ich war richtig sauer und konnte erstmal gar nicht kreativ damit umgehen. Aber dann dachte ich mir, Veränderungen in der Umwelt sind auch immer unternehmerische Chancen. Wenn das Modell Suchmaschine tatsächlich bald hinüber ist, dann sollten wir in unserer Unternehmenskommunikation etwas verändern. Und meine Idee dazu ist, mehr auf die Qualität statt auf die Quantität von Kontakten zu setzen. Menschlich gesehen wird uns das bestimmt gut tun. Und was könnte noch passieren? Meine Idee ist, dass sich Blogs und Social Media verändern werden und vielleicht sogar eine interessante Renaissance damit passieren wird. Läuft, der Podcast für selbstständige ExpertInnen, die mit einem nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodell aufs nächste Level wollen. Und fortan zufrieden auf die Frage, wie steht's? Mit läuft gut, läuft großartig oder läuft immer öfter auch ohne mich antworten wollen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Läuft-Podcasts. Heute geht es um das Thema KI und ja, ich möchte da meine Haltung einfach mal definieren. Das ist nichts, was es jetzt für immer gilt, sondern ich glaube, bei solchen neuen technologischen Entwicklungen können wir immer nur Momentaufnahmen aufzeichnen und dann können wir erst in the long run herausfinden, was sich durchgesetzt hat, was vielleicht eine Fehlannahme war. Aber mir ist es wichtig, bei so einem Thema, was so Wellen schlägt, doch auch mal heute im Podcast darauf zu gucken. Denn KI ist da und es geht nicht mehr weg. Ich habe mich tatsächlich da ein bisschen dagegen gewehrt, genau wie bei Facebook. Ich habe lange versucht, Facebook auszusetzen, auch das ist mir nicht gelungen. So ähnlich ist es mit KI. Also nehme ich jetzt einfach mal an, da ist eine Veränderung, also muss ich da etwas zu machen. Denn sobald sich Welt verändert, sobald es ja neue Phänomene gibt, solange es Trends gibt, müssen wir als UnternehmerInnen darüber nachdenken. Wir müssen damit umgehen und wir müssen eine Haltung dazu finden. Und diese Podcast-Episode ist eben auch ein Versuch dazu. Ja, wenn wir diese Haltung entwickeln wollen, dann können wir das ja nicht aus dem einfach so machen. Also es ist etwas oberflächlich gesagt, dass man erstmal alles ablehnt. Das ist eine natürliche Reaktion, so eine Art Trotzreaktion. Aber ich glaube, um diese Haltung zu entwickeln, müssen wir tatsächlich erstmal noch genauer hinschauen. Wir müssen ein Verständnis davon entwickeln, was das eigentlich ist. Und gerade beim Thema KI glaube ich, dass da sehr viele Irrtümer in der Welt unterwegs sind und tatsächlich wenig tieferes Verständnis dafür da ist, obwohl wahnsinnig viele Menschen auf diesen Zug aufspringen und die KI nutzen, eben persönlich für sich oder aber eben auch sagen, oh, da entwickle ich jetzt ein neues Geschäftsmodell daraus. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen entschleunigen und tatsächlich versuchen zu verstehen, mit dem, was uns jetzt zur Verfügung steht an Informationen, zu verstehen, was das eigentlich ist, was das für die Welt bedeuten könnte, was das für unsere Gesellschaft bedeuten könnte, was das vielleicht für die eigene Branche bedeuten könnte, für die eigene Nische und die Zielgruppe natürlich auch. Also was bedeutet das für unsere KundInnen, wenn eben KI da ist und sich die Welt ja daran gewöhnt, dass eben KI-Inhalte immer mehr dort sind. Ich glaube, dass wir UnternehmerInnen oftmals dann zu sehr drauf geschaut haben, erstmal, wie sich unsere Geschäftsprozesse verändern können. Also so wie ich das beobachtet habe, in den letzten Monaten wurde eben ganz viel, wie soll ich sagen, KI dafür genutzt, dass man eben mal eben schnell irgendwas erzeugen konnte, schneller Texte erzeugen konnte, schneller Bilder erzeugen konnte. Ich hatte weniger das Gefühl, dass sich wirklich innovativ damit auseinandergesetzt wird, wie eben diese neue Technologie für das Geschäftsmodell genutzt werden könnte. Also ja, es geht vielleicht im Hinblick auch auf Produktentwicklung, dass man denkt, ach, so ein Online-Kurs, ne, der ist jetzt mal eben schnell erstellt. Aber ich glaube, das ist auch immer noch zu kurz gedacht. Das ist noch so eine sehr, wie soll ich sagen, so eine sehr Werkzeugsicht, so eine sehr Anwendersicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich da noch ein bisschen größer drauf gucken müssen und zu überlegen, was ist denn da eigentlich los mit dieser KI? Und das eröffnet dann erst die Horizonte, um dann zu überlegen, was könnte ich wirklich innovativ damit anfangen. Weil sonst ist man ganz schnell eben wieder auf dieser Ebene der Geschäftsprozesse. Ja, ich glaube, es ist auch berechtigt, sich zu überlegen, in welcher Form KI eine Bedrohung darstellt. Jede neue Technologie kann eine Bedrohung sein. Es gibt immer Dinge, die veralten, die dann nicht mehr up-to-date sind. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, warum ich erstmal ja komplett ablehnend dieser neuen Technologie gegenüberstand. Diese Ablehnung hat mir natürlich es dann auch nicht möglich gemacht, genauer hinzuschauen. Aber ja, also ich fand das einfach total doof, dass zum Beispiel die KI gute Texte schreiben kann, weil das kann ich auch. Und ich habe das dann überhaupt nicht nutzen können für mich. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und dachte, ja, okay, welche Texte da rauskommen, ist ja ganz nett. Aber es ist mir auch so ein bisschen viel Geseiere und so richtig gut finde ich es nicht und habe es dann erstmal weggelegt. Ich habe das dann erst Monate später verstanden, als eine Kollegin, die sich eben sehr viel besser mit KI auskennt als ich, mir sagte, ja, Maike, du bist ja nicht gleich drauf abgefahren, weil tatsächlich die ersten Anwendungsmöglichkeiten, die bei KI gesehen werden, genau das sind, wo du ganz stark drin bist. Also kreative Ideen entwickeln, Texte schreiben und so, das ist tatsächlich etwas, was ich total gerne mache und wo ich stark drin bin und wo ich gar nicht Hilfe haben möchte. Wenn man das aber dann umdreht, also dieses Hilfe haben möchte, bedeutet das eben auch eine Form von Bedrohung, dass man eben ersetzt werden könnte. Dass das, was man eigentlich kann, was man zu seinen Stärken rechnet, dann eben nicht mehr gebraucht wird. Und dass dann Angst entsteht, die dann verhindert, dass man genauer hinschaut, das ist, glaube ich, ganz normal. Mir ist es auf jeden Fall passiert, vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch oder Ihnen auch passiert. Was mir dann geholfen hat, war tatsächlich nicht immer von KI zu sprechen, sondern von Large Language Models. LMMs. Da habe ich sehr viel gelernt in einer Blogserie, die ich euch ans Herz legen möchte von Herrn Rau. Der Blog heißt LehrerInnenzimmer. Die URL ist dazu ist herr-rau, rau.de. Ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes rein. Die sehr unaufgeregt, aber sehr genau erklärt, worum es sich eigentlich handelt und zum Beispiel auch am Anfang schon mal sagt, ja, was ist denn ein ChatGPT? Das ist nur ein Chatbot, das auf einem LLM eben basiert und er sagt eben, es gibt ganz viele LMMs und es gibt ganz viele Bots und ich glaube, wir gucken da einfach zu oberflächlich drauf und benutzen eben ChatGPT mit KI-Synonym und das ist tatsächlich sehr, sehr unpräzise, wenn wir eben auf diese Weise auf diese neue Technologie, auf diese neuen Technologien, würde ich sogar im Plural sagen, schauen. Ja, also wie gesagt, meine Reaktion war, sie machen uns das Internet kaputt und die bezog sich auf die Ankündigung von Google, die Suchmaschine völlig zu verändern. Wir sehen ja jetzt schon bei den Suchmaschinenergebnissen von Google, dass oben diese KI-Zusammenfassungen sind und es ist so verführerisch, nur noch diese Zusammenfassung zu lesen. Also obwohl ich das weiß und obwohl ich das nicht möchte, passiert es mir immer wieder, dass ich das mache, dass ich oben lese und denke, ach Mensch, ne, hast du ja schon eine Antwort. Und das tue ich insbesondere bei Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Und das ist total gefährlich, weil ich habe festgestellt, dass ich das zum Beispiel für Themen benutze aus dem medizinischen Bereich, also wo man eben nach Krankheiten, Medikamenten und Lösungsmöglichkeiten sucht. Und das ist ja etwas, was wirklich total wichtig ist, dass man richtige Antworten bekommt. Und wer von euch oder von Ihnen schon mal KI benutzt hat, weiß, die Antworten, die diese Chatbots liefern, sind nicht immer richtig. Sie klingen nur gut. Denn die KI oder die Large Language Models bzw. die Chatbots, die darauf zugreifen, die suchen sich ja einfach nur Informationen aus dem Internet zusammen und bauen die plausibel zusammen. Und ich will jetzt nochmal auf die Blogserie von Herrn Rau verweisen, selbst wenn die weiteren, also es ist eine Serie und die weiterhinterliegenden Artikel finde ich tatsächlich auch schwer zu verstehen, aber allein der erste Beitrag hat bei mir schon so viel Verständnis ausgelöst, sodass ich das wirklich nochmal ans Herz legen möchte. Die KI oder diese Large Language Models, die wissen nicht Bescheid. Die bauen nur Sätze aneinander, die, wo eben Wortteile oder Wörter aneinandergereiht werden, die eine gewisse Plausibilität haben, weil sie schon öfters in dieser Reihenfolge gekommen sind. Das ist eine statistische Anwendung. Und es ist keine Suchmaschine. Also es ist nicht, dass das nach bestimmten Kriterien uns angeboten wird im Sinne von, ja, das ist ein bewährter Experte oder eine bewährte Expertin, die von verschiedenen Stellen verlinkt wurde oder solche Sachen. da können wir uns auch über die Kriterien streiten, aber letztendlich ist es ja wie bei diesen ganzen Algorithmen so, dass bei der KI überhaupt nicht transparent ist, warum jetzt ein Ergebnis so zustande kommt. Und natürlich ist es total bequem, sich auf solche Zusammenfassungen zu verlassen. Aber ich halte das für extrem gefährlich, weil diese schöne Sprache, die erzeugt wird in diesen Large Language Models, die lullt uns ein und wir werden unkritisch dafür, nochmal zu hinterfragen, woher die Information kommt, was die Quelle ist und wie diese Behauptung zustande kommt. Ja, ich erlebe das von mir als Anwenderin, dass diese Gefahr total groß ist. Also ich, diejenige, die aktiv die KI eigentlich nicht benutzt, werde aber immer wieder gezwungen von Anwendungen, die ich nutze und die jetzt total stolz behaupten, dass das alles mit KI, das auch zu machen. Also ich entscheide mich noch nicht mal bewusst dafür, sondern das ist mittlerweile überall drin. Und ich finde, bei den Suchmaschinen ist es tatsächlich am evidentesten, weil die natürlich ein Problem haben. Es ist ja so, dass die Menschen mittlerweile am liebsten ChatGPT oder irgendwelche anderen Modelle eben befragen, um eine Antwort zu bekommen. Und natürlich will dann eine Suchmaschine wie Google da mithalten. Die will ja nicht unrelevant sein. Die möchte ja nicht ihren Sinn und Zweck verlieren. Aber ich will das nicht. Also ich möchte das nicht haben, genauso wenig, wie ich in vielen anderen Anwendungen das nicht haben will. Aber wie gesagt, wir werden oftmals nicht gefragt und es tritt so ein Gewöhnungseffekt ein. Diese Schnelligkeit, mit der wir Antworten geliefert bekommen, ist nett. Also ich empfinde das auch total nett. Ich finde es auch total nett, auf einen Knopf zu klicken und habe eine Übersetzung von irgendwas. Oder ich empfinde das auch als super Service, wenn ich von einem Video ein ganz schnelles Transkript habe und wenn dieses Transkript dann vielleicht auch noch übersetzt wird und ich ein amerikanisches Video auf einmal in einer deutschen Textzusammenfassung lesen kann. Ohne Zweifel, das ist bequem, das ist total nett. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich als Anbieterin von Expertise, was bedeutet das, wenn die Menschen nur noch die KI fragen, um Antworten zu bekommen? Braucht es mich dann überhaupt noch? Braucht es uns ExpertInnen eigentlich noch? Braucht es sowas wie Blogs? Das war ja so eine gängige Praxis, dass wir in den letzten Jahren unser Wissen in das Internet geschrieben haben, Content Marketing, dass wir uns so gezeigt haben, damit wir gefunden werden und entdeckt werden. Das ist ja eine Form von Self-Publishing und das war etwas, was ich immer gefeiert habe beim Internet, dass es eben die Möglichkeit bereitstellt, dass alle publizieren können. Während früher man ja an den TürsteherInnen der Medien vorbei musste, um erlaubt zu bekommen zu publizieren, war das Internet total demokratisch. Also viele Leute, die vielleicht ein Buch geschrieben haben, kennen das. Die haben das dann an verschiedene Verlage geschickt und dann haben sie mal Absagen bekommen. War total traurig. Diese Menschen haben ins Internet geschrieben und wurden manchmal entdeckt, manchmal auch nicht. Aber sie konnten auf jeden Fall schreiben und es gab den einen oder anderen Leser oder die Leserin. Das heißt, sowas wie Bloggen war eine Form von Self-Publishing, immer eben auch mit der Hoffnung verbunden, dass diese Expertise über Suchmaschinen auch entdeckt wird. Also nicht nur im eigenen Bekanntenkreis geteilt wird, sondern dass man eben auch auffindbar wird. Und wenn jetzt diese Suchmaschinen tatsächlich zu KI-Maschinen werden, um das mal ganz platt einfach zu sagen, wenn es nur noch KI-Antworten gibt, KI nennt ja keine Urheber, dann wird es einfach wahnsinnig schwer gefunden und vor allen Dingen auch entdeckt zu werden. Also ich vermute mal, dass wir immer noch gefunden werden und dass Webseiten auch nicht verschwinden werden, weil das wird dann sowas sein wie die gelben Seiten im Internet. Also man muss einfach irgendwie auffindbar sein, damit man auch kontaktiert werden kann. Aber die Frage ist, wird man noch entdeckt? Wird man noch von Menschen, die einen bisher noch nicht kannten, entdeckt, weil man ein Problem für sie gelöst hat mit Hilfe eines Texts, eines Videos, weil man etwas beantwortet hat in einem Blogbeitrag, weil sie dann sich vielleicht festgelesen haben bei uns und sagten, Mensch, das ist toll, da will ich mehr von wissen. Ich empfinde das tatsächlich als sehr schwierig und das war genau die Idee, die ich hatte, als ich sagte, sie machen unser Internet kaputt. Meine erste Reaktion war, ich will meine Inhalte verstecken. Ich will dieser KI, ja, ich sage das jetzt einfach nur so als Begriff, als Oberbegriff, so wie ihn auch eben alle nutzen, diese KI, ne, personalisiere ich so ein bisschen. Ich will dieser KI nicht einfach alles geben, denn ich finde es unfair, meine Inhalte an jemanden zu verschenken, der noch nicht mal mich als Urheberin benennt. Meine zweite Reaktion war, ich baue eine Schranke. Bei Krafteln, meiner Akademie, Online-Kursakademie, habe ich deswegen eine Online-Bibliothek gebaut. Meine Idee war, ich möchte nicht alles einfach der KI so zur Verfügung stellen, dass sie sich das einfach holt, sondern es muss eine Schranke davor. Und Menschen müssen sich registrieren, um meine Inhalte zu bekommen. Es hat natürlich den Vorteil, dass ich die E-Mail-Adresse bekomme und sie dementsprechend auch noch mit anderen Inhalten per Newsletter verfolgen kann. Aber für mich hat das tatsächlich auch noch eine andere Qualität. Weil ich sagen kann, und weil ich es auch sage, diese Inhalte, die hinter dieser Schranke sind, sind nicht mit KI erstellt. Und das wird in Zukunft meines Erachtens ein Qualitätsmerkmal sein. Wenn man sagt, das sind die Inhalte, so wie sie noch in der guten alten Zeit erstellt wurden. Ich nenne sie immer meine Manufaktum-Inhalte. Weil es wird in Zukunft einfach immer mehr Inhalte geben, die auch von KI erstellt sind. Also ich habe das jetzt schon gesehen bei Kochrezepten zum Beispiel, die ich natürlich nutzen möchte, damit dann hinterher eine Speise rauskommt, die auch schmeckt, die auch funktioniert und kann die KI kochen. Und so wird es auch in vielen anderen Bereichen immer mehr Anleitungen, immer mehr, was auch immer, ich sag mal, Problemlösungen geben, die KI erstellt sind. Und die Frage ist jetzt, wie können wir uns davon differenzieren? Wie können wir sagen, das ist ein Text, das ist eine Anleitung, die von einem Experten oder einer Expertin erstellt wurde, wo eben mit sehr viel Fachwissen dahinter eine Qualitätsprüfung stattgefunden hat. Ich bin ziemlich sicher, dass das auch für Bücher gelten wird und da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Es wird wahrscheinlich ganz viele Verlage geben, die jetzt KI-Bücher erstellen. Ich habe es im Kinderbuchbereich schon gehört. Ich bin sicher, das wird in anderen Bereichen auch so sein. Und wir müssen irgendwie herausfinden, wie können wir so einen Qualitätsstempel vergeben, so einen Manufaktumstempel. Diese Inhalte sind ohne KI erstellt. Diese Inhalte sind geprüft. Und ich glaube, dass es das geben wird, relativ schnell, dass nicht nur ich auf die Idee gekommen bin mit meiner Online-Bibliothek und diesem Qualitätsstempel ohne KI erstellt. Und ich habe die Hoffnung, dass dann die Bücher aus bestimmten Verlagen, die eben genau das gewährleisten können, wieder mehr wert sind, weil eben dann doch wieder dieser Türsteher da ist, gegen den ich ja eigentlich am Anfang gewettert habe. Ja, es ist dann nicht mehr so demokratisch. Nicht mehr jeder und jeder kann Inhalte einfach so zur Verfügung stellen und wird dann auch gefunden. Aber wenn tatsächlich so viel Dulli-Kram im Internet unterwegs ist, dann sehnen wir uns vielleicht nach dem gedruckten Buch oder meinetwegen auch dem E-Book aus einem Verlag, der uns verspricht, das ist Qualitätsware. Da steckt wirklich was dahinter und ist nicht einfach nur von einem Large-Language-Modell zusammengestellt. Ja, das ist tatsächlich meine Hoffnung, dass Bücher tatsächlich nochmal wieder einen anderen Wert bekommen. Deswegen schreibe ich auch gerade eins. Aber ich habe noch eine weitere Idee, die ich im Moment als die Strategie sehe, um mit diesem ganzen KI-Wahnsinn umzugehen. Ich glaube, dass wir wieder mehr in Kontakt investieren sollen. Und mit Kontakt meine ich qualitative Begegnungen. Kommunikation, die wirklich Interesse hat. Interesse an Inhalten und Interesse an Personen, dann entsteht eine Verbindung. Und ich glaube, dass das notwendig ist. Und ich glaube, dass es eine gute Idee dafür ist, um diesen Kontakt herzustellen, wieder mehr auf Veranstaltungen zu gehen. Veranstaltungen, um Menschen zu treffen. Oder aber eben das im Internet zu machen und ich sag mal, Twitter so wie früher zu benutzen. Nein, nein, ich will euch jetzt nicht zu Twitter schicken. Im Gegenteil, ich bin großer Ablehnerin von X, seitdem das eben von Musk übernommen wurde. Aber was ich meine ist, wir sollten uns auf Netzwerke besinnen, die nicht vom Algorithmus vorsortiert werden. Natürlich, der Algorithmus ist genauso bequem wie das, was ich vorhin über KI gesagt habe. Ist doch toll, wenn uns dann die relevanten Beiträge eingespült werden. Ja, kann man bequem nutzen, aber was verloren gehen kann, ist Kontakt, ist Intensität. Twitter hat am Anfang auch noch keinen Algorithmus gehabt, sondern da hat man sich seine Leute rausgesucht und hat geschaut, mit wem man interagieren möchte. Und solche Netzwerke gibt es heute auch wieder. Die heißen Mastodon zum Beispiel, was sich so ähnlich aussieht und so ähnlich anfühlt wie Twitter, aber im Fediverse ist. Wenn du darüber mehr wissen willst, kannst du mich gern kontaktieren. Ich bin so eine Art Botschafterin für das Fediverse. Ich bin einfach total begeistert, dass es Austauschmöglichkeiten gibt, die nicht algorithmusgesteuert sind. Insofern bin ich immer dafür, dass ich das auch nochmal genauer erklären kann. wenn wir uns auf solchen Plattformen treffen, wenn wir da in Kontakt mit Menschen kommen wollen, dann passiert das, weil wir uns für Menschen und das, was sie sagen, interessieren. Dass wir uns austauschen, dass wir zuhören und dass wir vielleicht auch gemeinsam weiterdenken. Jetzt kann das natürlich sein, dass man auch dort die Sorge hat, dass der Kreis klein bleiben könnte. Also die gleiche Sorge wie bei dem Verschwinden der Suchmaschinen, dass man nicht mehr entdeckt wird, ist natürlich auch bei nicht algorithmusgesteuerten Netzwerken groß, dass man sagt, oh, wie finde ich jetzt denn Leute und wie werde ich von anderen Leuten gefunden? Ja, dazu muss man das aktiv nutzen. Dazu muss man Inhalte anbieten und muss die Suche bedienen, um zu schauen, wen man noch finden kann. Und das kann man zum Beispiel über Hashtags sehr gut machen. Letztendlich geht es aber darum, dass wir das aktiv nutzen und dass wir eben nicht erwarten, dass uns alles geliefert wird. Und genauso ist das mit den Veranstaltungen. Da müssen wir hingehen. Also Veranstaltungen besuchen kann ja alles Mögliche sein, von der Fachkonferenz, von einer Netzwerkveranstaltung oder vielleicht einfach auch nur von dem Dorffest bei uns um die Ecke. Letztendlich geht es darum, Menschen zu treffen und diese Kontakte, die dadurch entstehen können, auch nachhaltig zu pflegen. Also eine Kontaktmöglichkeit zu verfestigen, zu sagen, wir tauschen uns aus, ich sag dir, wie ich heiße, lass uns Telefonnummern tauschen, lass uns unseren LinkedIn-Namen tauschen, lass uns auf LinkedIn vernetzen oder auf Mastodon oder wie auch immer und dann eben nicht nur die Standardnachricht zu schreiben, wie wir das ja auch alle oft bekommen, die irgendwie von so einem Textbaustein zusammengestellt worden ist oder vielleicht sogar auch von KI erzeugt, das weiß ich nicht, aber es fühlt sich oftmals so an. Interessanter wird es doch, wenn wir uns auf das Gespräch beziehen, wenn wir wirklich Kontakt herstellen und wenn wir auch zum Beispiel Einladungen aussprechen. Ich habe mir angewöhnt, Menschen wirklich, die ich interessant finde und wo ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, warum ich sie interessant finde, wie wir uns gegenseitig nützlich sein könnten, zu sagen, lass uns einen Kaffee trinken. Also wirklich sich wieder in echt zusammensetzen, richtig zusammensprechen. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, Leute zum Kaffee einzuladen, zum Lunch, zum Besuch in Hamburg, um sich auszutauschen, um wirklich in Kontakt zu kommen. Und das ist langsamer, das ist anstrengender. Ja, aber möglicherweise brauchen wir gar nicht so viel Kontakte, sondern wir brauchen die richtigen Kontakte. Meine These ist, dass unsere Welt wieder ein bisschen kleiner werden wird. Dass es gar nicht um die großen Zahlen geht. Ich glaube, wir müssen uns um die Dorfplätze besinnen, also auf diese Plätze, wo es eben Treffen passiert und wo wir eben andere Leute treffen. Und vielleicht, ja, ich nenne das jetzt wirklich auch Dorf, weil ich meine tatsächlich, dass die Welt kleiner wird. Es ist dann eben nicht die Großstadt, sondern das Dorf. Trotzdem denke ich bei Dorfplätzen nicht nur an Begegnungen, konkret wirklich in den Dörfern, sondern ich denke auch das digitale Dorf. Denn das ist ja größer, als man denkt. Die Spielregeln sind allerdings ähnlich. Es geht auch da im digitalen Dorf darum, wie ich das eben ja auch schon bei nicht algorithmisierten Netzwerken wie Mastodon beschrieben habe, um ja, sich zeigen und in Kontakt treten. Und das bedeutet, wir sollten aufhören, diese sozialen Netzwerke zu nutzen, indem wir uns einfach immer nur empören. Empören ist so negativ und es ist einfach nur so ein Rauskotzen. Daraus entsteht kein Kontakt. Ja, vielleicht folgen einem Leute, weil sie sagen, ey, die kann sich total gut empören, die kann das besser in Worte ausdrücken, als ich das kann. Aber daraus entsteht doch nichts Neues und nichts Kreatives und nichts Schönes. Diese interessanten Dinge, die dann entstehen können, inhaltlicher Art oder der Kontakt menschlicher Art, der entsteht immer dann, wenn wir anfangen, uns zu zeigen. Wenn wir etwas erzählen, wenn wir etwas bieten, wenn wir Hilfe anbieten, wenn wir unsere Expertise teilen, wenn wir wirklich unsere Erfahrung in Bezug auf bestimmte Themen zeigen. Ja, und dieses sich zeigen, das kostet etwas Mut. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine sehr schöne Vorstellung, wenn sich das durchsetzen kann, dass sich die Menschen mehr in echt zeigen, dass sie eben nicht immer nur so ja, vorgeben, was für eine tolle Kartoffel sie sind, sondern dass sie wirklich an Kontakt interessiert sind und ins Gespräch kommen und den Austausch suchen und mit ernsthaftem Interesse einander zuhören und bei Auseinandersetzungen nicht immer nur nach den Feinden suchen, sondern zu gucken, was man vielleicht machen kann, wie man kreativ nutzen kann, dass man eben unterschiedlicher Meinung ist. um jetzt nochmal auf die Blogs zurückzukommen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich glaube auch, dass das nicht nur in diesem Kurznachrichtenaustausch, wie das eben auf den sozialen Netzwerken passieren kann oder in meinen Augen auch passieren sollte, dass sich da was verändern wird. Ich glaube auch, dass Blogs immer noch eine Zukunft haben. Dazu liebe ich dieses Format, dass man einfach ins Internet schreiben kann, doch viel zu sehr, und möchte da einfach Hoffnung haben, dass das nicht ganz verschwindet. Ich glaube aber, dass es auch in Blogbeiträgen nicht mehr nur darum geht, ja, Informationen zu teilen, Wissen zur Verfügung zu stellen. Wissen haben wir in diesem Internet wirklich genug. Und Wissen werden auch die KI-generierten Inhalte liefern, weil die suchen sich das ja einfach überall zusammen und bieten das an. Was in Zukunft eine Chance hat, ist Wissen, was mit Erfahrung verbunden ist. Das kennen wir ExpertInnen schon lange, denn das empfehlen uns ja alle BeraterInnen schon seit langer Zeit. Aber ich glaube, da sollten wir nochmal genauer hingucken und nochmal genauer erspüren und erfühlen, wo kann ich Wissen, was natürlich nicht immer originell ist, trotzdem so aufbereiten, dass es zu einer originären Erfahrung wird und dass es das drinsteckt, was ich damit wirklich machen kann und dass ich mich zeigen kann, sodass diese Kontaktmöglichkeit entstehen kann. Ihr merkt, ich bin noch so ein bisschen am Rumeiern, wie ich das formuliere. Das habe ich auch noch nicht ganz klar zu sagen, wie man das genau macht. Und ich habe auch keine Anleitung, die es dafür geben kann. Aber vielleicht ist das auch genau der Punkt. So wie diese Anleitungen zum Flirten eher albern sind, weil es auch beim Flirten darum geht, dass echte Menschen sich begegnen und sich nicht verführen nach irgendeinem Muster oder Schema X, sondern es geht um echte Begegnung. So ähnlich wird das auch mit unseren schriftlichen Erzeugnissen sein, die wir im Internet machen. Wenn wir wirklich Kontakt wollen, dann müssen wir da unsere eigene, ganz eigene Art und Weise finden, um uns zu zeigen und Dinge, ja, ins Internet zu schreiben. Manches davon vielleicht öffentlich, so wie das bei den Blogs bisher war, und manches vielleicht auch hinter einer Schranke. Ich glaube, solange wir das noch nicht ganz klar haben, wie das jetzt hier so funktioniert mit den Urheberrechten, ist es durchaus berechtigt, Inhalte hinter Schranken zu setzen. Wir müssen nicht alles verschenken. Das ist auch so eine Form von Selbstwert zu sagen, nein, ich gebe das nicht alles her. Manche Dinge müssen bezahlt werden. Und ja, es ist ein Risiko, das nicht mehr alles einfach so öffentlich hinzustellen, weil wir werden weniger gefunden werden. Aber ich gebe zu bedenken, dass möglicherweise eben unser Dorf kleiner wird. Vielleicht ist das Thema Massengeschäft gar nicht das, was die Zukunft bringt, sondern wahrscheinlicher halte ich es, dass gerade wir ExpertInnen und Experten etwas, vielleicht etwas weniger Menschen ansprechen, aber von diesen mehr geschätzt werden, weil wir sie auch mehr schätzen. Das wäre jetzt meine aktuelle Strategie mit dem Thema, die Welt verändert sich, dank dieser modernen Technologien, die wir alle KI nennen, umzugehen. Das ist keine abschließende Antwort darauf, denn ich glaube, dieses Tempo, mit dem sich die Welt verändert, ist rasant. Und wir können noch gar nicht absehen, was wir vielleicht in einem Jahr darüber denken. Aber wichtig ist, dass wir heute handlungsfähig bleiben, dass wir im Alltag jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen. Dass die neuen Entwicklungen nicht uns vor sich hertreiben, so rum, sondern dass wir aktiv die Welt mitgestalten. Und wir können nur ausprobieren und rausfinden, ob das was bringt. Wie gesagt, das muss nicht die endgültige Lösung sein. Aber das kennen wir ja aus dem unternehmerischen Alltag. Genauso funktioniert es ja. Statt einfach nur zu sagen, oh Gott, es verändert sich alles, ich habe da auch Angst vor, das ist bedrohlich, oder oh wei, da muss ich eine ganze Menge lernen, können wir einfach versuchen, kleine Schritte zu machen und Sachen ausprobieren. Und ich finde, der Kontakt, die Begegnung, die Überlegung, wie man wirklich authentisch einander begegnet und einander was erzählen kann und sich unterstützen kann, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache und die kann doch nicht umsonst sein, oder? Ja, ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend. Wer möchte, kann gerne mit mir einen Kaffee trinken. Meldet euch einfach bei mir. Melden Sie sich bei mir. Ich bin sehr gespannt, was du oder sie zu diesem Thema denken. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Ideen dazu. Und ansonsten hören wir uns bei Gelegenheit wieder. Tschüss, deine und ihre Maike Rentschbergner.